Hey, vielleicht kennt mich der ein oder andere noch nicht persönlich. Ich stelle mich einfach nochmal zur Not oder zur Sicherheit vor. Mein Name ist Joyce, ich bin die Frau von Jascha und wir freuen uns immer sehr, hierher zu kommen und den Nachmittagsgottesdienst bei euch zu verbringen. Auch wenn das für uns mit den Kindern ein gewisses Opfer ist, weil die manchmal nicht ganz so mitmachen, wie wir gerne möchten. Aber es sei ihnen auch, also wir sind da auch gnädig, weil wir auch verstehen können, dass es für sie ein langer Tag ist. Genießen wir das trotzdem sehr und freuen uns, in eure Gesichter zu schauen. Als ich hier heute angekommen bin, da wurde ich so angestrahlt und es ist ein bisschen so, wie draußen die Sonne scheint, schreien sie hier drin irgendwie weiter und deshalb ist es schön, hier zu sein. Wir freuen uns einfach auch, dass wir gemeinsam unterwegs sind und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und ich die Ehre haben darf, heute hier das allererste Mal zu predigen am Nachmittag und ich hoffe, ihr lehnt euch mit rein, habt offene Herzen, offenes Ohr, einfach für das, was Gott sprechen möchte. Ich bin mir ganz sicher, dass er sprechen möchte und es ist ganz egal, wer hier vorne steht und wer das Sprachrohr ist. Es geht nicht um den Prediger, es geht Gott sei Dank um Gott. Das ist eines der erleichterndsten Dinge als Prediger, dass wir wissen dürfen, hey, alle Ehre gebührt am Ende ihm. Und es ist einfach das, was er weitergeben möchte, was er zu seiner Gemeinde sprechen möchte. So möchte ich noch einmal kurz zu Beginn beten und dann schauen wir, worum es heute geht. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du heute hier bist. Herr, wir haben dir schon zugesungen, du bist heilig. Du bist so, so heilig. Der Himmel singt es dir zu und unsere Herzen möchten sich in diesen Gesang mit hineintun und dir zusingen, dass du heilig bist. Wir wollen heute durch das Wort erkennen, wie heilig du bist. Wir wollen Ehrfurcht haben davor, mit Staunen zu dir schauen, mit Begeisterung zu dir schauen, Herr. Ich bitte dich sehr, dass das, was wir heute hier hören, dass es uns nachhaltig verändert, dass es ein Samen in unserem Herzen ist, der Wurzeln schlägt und woraus echt Frucht entstehen darf. In deinem herrlichen Namen, ich segne jeden Einzelnen, der hier ist, jeden Einzelnen, der heute nicht hier sein kann und bitte dich einfach, dass du uns als Gemeinde führst und leitest. Amen. Genau, kurz, ich habe meine Schuhe ausgezogen. Ich habe mich heute Morgen bei meiner Schuhauswahl ein bisschen übernommen. Aber ich habe mir gedacht, so wie zu Josua gesagt wurde, hey, zieh deine Schuhe aus, du bist auf heiligem Boden, Wilhelmshaven, das ist heiliger Boden, oder? Also da darf man seine Schuhe ausziehen. Ich denke, das ist erlaubt. Ich möchte euch eine Anekdote aus meinem Leben mit reinnehmen und zwar, als ich noch zur Schule gegangen bin, als ich mein Abitur gemacht habe oder später bei meiner Gesellenprüfung zur Augenoptikerin, da saß ich manchmal hinter meinem Schreibtisch und habe da gelernt und gebüffelt und habe versucht, so manchen Lernstoff in meinen Kopf reinzubekommen. Und ich bin ehrlicherweise, was so Naturwissenschaften und Mathematik angeht, nicht unbedingt sehr begabt. Ich bewundere Menschen sehr, die da so ein logisches Verständnis haben. Mir lag es nie. Und da habe ich manchmal wirklich so zum Herrn gebetet und gesagt, Gott, dir ist doch wirklich alles wissend gegeben. Du bist allwissend. Also du wärst der beste Abiturient in meinem Jahrgang. Du wärst der beste Augenoptiker, Augenoptikermeister, Optometrist, was auch immer. So kannst du nicht ein Wunder geschehen lassen und mir eine Glühbirne aufgehen lassen und mir einfach das Wissen für dieses jeweilige Fach jetzt in diesem Moment schenken, damit ich einfach das Wissen habe. Dieser Moment ist nie geschehen und ich glaube, das hat auch seinen Sinn und Zweck und mittlerweile bin ich auch überzeugt davon, dass Gott an unseren Verstand, aber auch an unsere Disziplin appelliert, hey, tu was für den Erfolg, den du dann feiern darfst. Das ist eine wichtige Lektion fürs Leben. Und doch glaube ich, dass in diesem Glauben, den ich damals hatte, diesen kindlichen Glauben, dass Jesus alles weiß, also dass er alle Weisheit besitzt, egal um welchen Lebensbereich es geht, dass er der Schöpfer von Himmel und Erde, alle Wissenschaft geschaffen hat, allen Intellekt geschaffen hat, alles, was wir sehen, erfassen, erforschen können, geschaffen hat, dass darin doch sehr viel Wahrheit drin liegt. Und ich möchte uns zu Beginn dieser Predigt auch mit einer Frage konfrontieren, die wir wahrscheinlich im ersten Moment sehr leicht beantworten können. Und zwar die Frage, glauben wir, dass Jesus alles weiß? Also diesen kindlichen Glauben, dass Jesus wirklich alles weiß und dass er alle Weisheit besitzt. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind und vielleicht auch schon viele Jahre, dann werden wir diese Frage, denke ich, sehr leicht mit einem Ja beantworten. Und doch glaube ich, dass im Laufe der Predigt vielleicht uns doch auch auffällt, dass auch wenn wir sie mit einem Ja beantworten, wir dennoch ganz oft trotzdem nicht so handeln, als würde Gott alles wissen. lass mich dich damit hineinnehmen. Ich habe den Jakobusbrief gelesen und ich liebe den Jakobusbrief. Er ist kurz und knapp und das ist so eine kleine Hausaufgabe, die ich mal so ohne Druck hier verschreibe. Lies doch gern mal den Jakobusbrief. Ich habe nicht mal eine halbe Stunde gebraucht. Es liest sich sehr leicht und er ist ein Brief, der uns wirklich gute Anleitungen gibt für ein aufrichtiges, gottgefälliges Leben. Ja, man sagt dem Jakobusbrief nach, er gibt gute Anleitungen für die Nachfolge zu Jesus. Der Jakobusbrief, geschrieben von Jakobus, wie es der Name sagt, richtet sich nicht an eine bestimmte Gemeinde, sondern an eine breite Leserschaft von unterschiedlichsten Christen. Er bietet ganz praktische Anweisungen, wie gesagt, für ein gottgefälliges Leben. Und sein Hauptziel ist es, dass Jakobus erklären möchte, dass wir unseren Glauben und unsere Taten in Einklang bringen sollten. Er betont sehr, dass echter Glaube sich durch Werke und ein moralisches Leben auszeichnen sollte. Und so habe ich euch den Bibelvers Jakobus 2, Vers 14 mitgebracht. Und das ist so eine, finde ich, gute Zusammenfassung fast schon, die den Inhalt des Jakobusbriefes auf einen Punkt bringt. Hier schreibt Jakobus: Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist es nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Nun, ich glaube, wir müssen, um den Vers richtig auszulegen, so ein paar Dinge für diesen Vers verstehen. Das erste ist, denke ich, das Wort Glaube. Im Neuen Testament, da hat das Wort Glaube eine ganz bestimmte Bedeutung, einen ganz bestimmten Tiefgang. Und bei uns im deutschen Kontext, in unserer deutschen Sprache, hat Glaube ja eine ganz andere Bedeutung eigentlich als im Neuen Testament. Wir benutzen Glaube so als etwas, das oft auch als eine Spekulation oder eine Vermutung ausgedrückt werden möchte. Also es ist zum einen ein Fürwahrhalten von etwas, aber gleichzeitig kann es auch eine Vermutung sein. Also wenn ich meinen Mann zum Beispiel frage, hey Jascha, wo hast du den Autoschlüssel hingelegt? Und er antwortet mir, ich glaube auf das Regal, dann ist es eine Vermutung oder er geht davon aus, aber es lässt einen gewissen Spielraum dafür, dass es eventuell nicht so sein könnte. Oder gestern Abend hat Bayern gegen Werder gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr Fußballfans seid. Man könnte im Vorhinein sagen, ich glaube, dass Bayern gewinnt. Und das ist so eine Vermutung, aber es ist noch keine Tatsache. Vielleicht auch noch keine feste Überzeugung. Glaube ist also in unserem Kontext, in unserem Sprachgebrauch nochmal ein bisschen was anderes. Und wir dürfen dieses Wort Glaube aus der Bibel somit nicht falsch verstehen. Denn im Griechischen bedeutet das Wort Pisteo oder Pisteos und es hat eine andere Wortherkunft. Und zwar bedeutet es Vertrauen, sich auf etwas zu verlassen. Es ist auch ein Fürwahrhalten, aber es ist eben ein Vertrauen oder sich ein Verlassen auf etwas. Oder es ist auch das Wort Treue damit gemeint. Und im Hebräischen, im Alten Testament, wo dieses Wort Glaube nicht ganz so häufig vorkommt oder nicht ganz so oft in dem Sinne gebraucht wird, ist es tatsächlich genau die gleiche Wortherkunft. Es hat genau die gleichen Bedeutungen. Und deshalb müssen wir verstehen, wenn wir diese Verse lesen, dass hier Glaube etwas ganz Besonderes bedeutet. Und zwar, es ist Vertrauen gemeint. Dass wir Jesus vertrauen, ein Vertrauen zu ihm haben. Also der biblische Begriff impliziert nicht nur ein intellektuelles Fürwahrhalten, dass es einen Gott gibt, sondern es ist noch viel mehr ein tiefes Vertrauen und eine persönliche Bindung an das, woran man glaubt. Vertrauen wir Gott? Und damit komme ich nochmal zu meiner Anfangsfrage. Vertrauen wir, dass er alles weiß? Mit anderen Worten, halten wir Jesus für klug? Denn wir sagen Jesus viele Dinge nach oder wir singen ihm viele Dinge zu. Er ist gütig, er ist gnädig, er ist so vollkommen und mächtig und er ist auch heilig. Aber viel zu selten betonen wir, dass Jesus auch wirklich klug ist. Dass er wirklich Intellekt hat, dass er clever ist, dass er smart ist und dass er alle Weisheit besitzt und dass er tatsächlich, wenn es um Leben geht und um Lebensanweisung, der wohl beste Lebensratgeber ist, den wir jemals um Rat fragen könnten. Und wenn wir diese Frage nun mit Ja beantworten, Jesus weiß alles und er besitzt alle Weisheit, müsste dann nicht in uns ein Drängen und eine tiefe Sehnsucht danach sein, dass wir von ihm lernen wollen? Dass wir von ihm dieses Wissen anzapfen möchten und davon lernen wollen und genauso werden möchten wie er. Wenn wir uns Nachfolge anschauen, und wir haben bei uns in Vena in letzter Zeit viel über dieses Thema nachgedacht und viel reflektiert, was ist Nachfolge und wie äußert sich Nachfolge mittlerweile auch in unserem heutigen Christentum, in unserer westlichen Welt. Und ich glaube tatsächlich, dass sich das ein Stück weit verändert hat und dass in so mancher Kirche oder vielleicht auch bei uns so manches Mal die Gnade, und die Gnade ist wirklich kostbar und sie ist wirklich heilig, und ich komme auch gleich nochmal darauf zurück, aber dass die Gnade so überbetont wurde, dass wir davon ausgehen, hey, oh, Jesus hat einmal am Kreuz alles bezahlt und was jetzt geschieht, das ist fast schon egal und überflüssig, denn ich habe ja sozusagen mein Ticket in den Himmel und damit ist alles getan. Aber Nachfolge im biblischen Sinne bedeutet nochmal was anderes. Nachfolge, wie Jesus sie gelebt hat, war ein sehr gängiges Prinzip. Es war wie eine Art Ausbildung, eine Art Lehre, die Menschen bei einem Rabbi gemacht haben. So dass Jesus Jünger ausgewählt hat, die ihm nachgefolgt sind, dass er Menschen an seine Seite genommen hat, junge Männer an seine Seite genommen hat, die von ihm lernen durften, das war jetzt nichts Unübliches, das war nichts Außergewöhnliches, sondern das haben geistliche Lehrer, Rabbis genannt, damals so praktiziert. Sie haben Menschen bei sich vorsprechen lassen, junge Männer bei sich vorsprechen lassen und haben dann gesagt, hey, okay, du bist für diese Ausbildung gemacht, du darfst in meine Ausbildung, in meine Lehre, in diese Nachfolge gehen. Und dann verfolgte eine solche Nachfolge verschiedene Ziele, und zwar zum einen hatte es das Ziel, Gemeinschaft mit dem Rabbi zu haben. Und wenn man Gemeinschaft mit dem Rabbi hatte, viel Gemeinschaft, dann hatte es unweigerlich zur Folge, dass man dem Rabbi auch ähnlicher wurde. Weil mit wem man viel Zeit verbringt, dem wird man auch ähnlicher. Das findet man schnell heraus bei Menschen, die verheiratet sind. Die übernehmen oft die gleichen Floskeln, Redewendungen, auch gewisse Überzeugungen. Ja, manchmal sogar auch das Lachen. Dann merkt man, die gehören irgendwie zusammen. Und so ist das eben auch im geistlichen Sinne, mit wem wir viel Zeit verbringen, der wird uns auch geistlich prägen. Und so hatte diese Nachfolge zum Ziel Gemeinschaft, damit hier ein ähnlicher Werden stattfindet und am Ende automatisch man eben auch so handelt, wie der Rabbi handelte. Nun, Jesus Nachfolge war was ganz Besonderes, denn er ließ nicht Menschen bei sich vorsprechen, sondern er ging zu den Menschen hin und fragte sie, hey, komm, folg mir nach. Und das waren absolut unqualifizierte Männer eigentlich in dem Sinne, die niemals für diesen Beruf des Rabbis oder der Nachfolge gemacht gewesen wären. Und trotzdem ließ Jesus es zu, er gab ihnen die Chance. Wie wertvoll ist es, dass auch Jesus uns in diese Nachfolge hineinruft und sagt, komm, folg mir nach. Ich sehe in dir das Potenzial und die Möglichkeit, dass aus dir ein wirklich reifer Christ wird mit Potenzial, mit Berufung. So, unsere Nachfolge sollte ebenfalls genau diese Ziele verfolgen, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir Zeit für ihn einräumen. Nicht nur Zeit, die übrig bleibt, weil ich glaube, als Erwachsene wissen wir haben nicht viel Zeit übrig. Unser Kalender ist voll, wir haben immer irgendwas zu tun, es fällt immer wieder irgendwas an. Sondern ich meine wirklich Zeit einräumen, die wir Jesus wirklich bewusst geben. Und sei es, wenn wir es sogar in unseren Kalender eintragen, an diesem Morgen, an diesem Nachmittag, an diesem Abend nehme ich mir nichts vor. Ich möchte einfach Zeit mit Jesus verbringen. Ich möchte hinhören. Ich möchte von ihm lernen. Ich möchte in seinem Wort studieren. Ich möchte das eigenständig und eigenverantwortlich tun, weil ich mehr von Jesus möchte, weil ich ihm damit automatisch ähnlicher werde und umgewandelt werde in sein Bild. Weil ich ihm vertraue, dass er es besser weiß als ich, besser weiß als jeder Lebensratgeber, Wissenschaftler, Arzt oder Psychologe. Und damit möchte ich das nicht irgendwie verteufeln und sagen, jetzt müssen wir als Christen irgendwie alle eingekerchert leben und dürfen uns keinen Rat mehr von außen holen. Ich glaube, dass Gott Gnade geschenkt hat, dass wir Menschen haben, die wirklich gutes Wissen haben, Ärzte haben, die uns helfen, Psychologen haben, die uns helfen. Und doch glaube ich aber, für unsere Lebensgestaltung, unsere Lebensanweisung können wir niemanden besser fragen als Jesus. Für jede Entscheidungsfindung, für jede Herausforderung im Leben, durch die wir gehen, ist er der beste Ratgeber und Tröster, den wir jemals haben könnten. Wir werden alle geprägt. Wir werden alle von klein auf geprägt. Wir werden in eine Herkunftsfamilie geboren und das kann gut oder nicht so gut ausfallen. Aber dann wachsen wir heran und wir werden weiter geprägt. Und die Frage ist nicht, ob wir geprägt werden, sondern wer oder was uns prägt. Wenn wir Gott nur die Zeit geben, die übrig bleibt, dann wird die Prägung, die wir von ihm bekommen, auch nur sehr gering ausfallen. Wenn wir Zeit damit verbringen, auf sozialen Medien wirklich viel unterwegs zu sein, irgendwelche Serien zu schauen, Romane zu lesen, andere Ratgeber zu lesen, die Zeitung zu lesen oder was auch immer, dann wird das am Ende das sein, was uns und unsere Einstellung, unsere Ansichten und unsere Perspektiven zutiefst prägen wird. Es wird unsere Art und Weise prägen, wie wir auf Ehe, auf Partnerfindung, auf Erziehung schauen, auf unsere Finanzen. Denn die Welt, die Gesellschaft hat zu all dem eine Meinung und auch ein Rat, natürlich. Jeder hat zu irgendwas einen Rat. Jeder kann uns in irgendeinem dieser Bereiche weiterhelfen. Aber tatsächlich, wenn wir Gott zusprechen, Gott, du weißt alles, du hast alle Weisheit, dann dürfen wir wissen, Gott hat zu all diesen Themen auch dann was zu sagen, denn er hat sie geschaffen und sich sie ausgedacht. Gott möchte uns in diesen Lebensbereichen weiterhelfen. Er möchte uns darin weiterhelfen, wie wir miteinander umgehen. Er möchte uns Rat zu unserer Erziehung geben. Er möchte uns Rat in Finanzen geben. Er gibt uns Rat, wie wir mit Steuern umgehen sollen, mit Sexualität oder Politik. Zu all dem hat Gott einen Rat und wir nennen das den Ratschluss Gottes. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unseren Gott, der alles weiß und dem wir zusprechen, du weißt alles, auch die Möglichkeit geben, dass er zu uns spricht in diesen Bereichen. Dass wir ihm dieses Vertrauen, also den Glauben, den wir zu ihm haben, wirklich zusprechen und sagen, Herr, ich vertraue dir mit ganzem Herzen und ich möchte von dir hören. Und ich glaube auch, dass unsere Kirchen Menschen brauchen, die wirklich fest im Glauben stehen und so eine Nachfolge praktizieren und geistliche Eltern werden für Generationen, die nachfolgen, die das vorleben, die Vorbilder werden. Denn Jakobus sagt, ein Glaube ohne Werke ist wertlos. Unser Leben sollte widerspiegeln, dass wir glauben. Es sollte ein Bild davon zeichnen, wer unser Herr ist, wer unser Ratgeber ist. Auch Jesus vertritt die These, dass Glaube ohne Werke tot ist. Und ich habe dazu ein paar Vergleichsstellen mitgebracht. Die werde ich jetzt nicht alle vorlesen, weil das sonst etwas länger dauern würde. Aber auch Paulus und Johannes haben zu diesem Thema etwas zu sagen. Und wir müssen hier eine Sache verstehen. Ich möchte nicht daherkommen und sagen, jetzt müssen wir alle gesetzlich oder religiös werden. Weil ich glaube, damit könnte man diesen Bibelvers nun schnell falsch auslegen. Aber ist denn das nicht genau das, was Jesus so angeprangert hat? Dass wir nicht einfach aus Werken gerecht gemacht sind. Und das ist wahr, das stimmt. Ich muss nicht versuchen, gerecht zu werden durch Werke, sondern ich lasse meinem Glauben gute Werke folgen, weil ich gerecht gemacht wurde. Ich wurde teuer erkauft durch das Blut von Jesus Christus und weil ich teuer erkauft wurde, möchte ich, dass mein Glaube gute Werke zeigt. Ich möchte Jesus so nachfolgen, dass mein Leben ihn ehrt. Ich sehe in Ehrfurcht und Staunen, dass er sein Leben für mich am Kreuz gab und auferstanden ist, für meine Schuld. Und deswegen habe ich Ehrfurcht und sage, Herr, ich möchte dir mein Leben ganz ausliefern. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich vertraue, dass du in jedem Lebensbereich den Weg besser kennst als ich. Verändere mich mehr zu deinem Bild. Ich möchte nicht nur auf das Werk des Kreuzes schauen und denken, Wahnsinn. Und damit habe ich den Weg in den Himmel, sondern ich möchte schon hier in einer innigen Beziehung zu dir leben, dich kennenlernen, wie du wirklich bist, sodass, wenn ich eines Tages im Himmel deine Herrlichkeit schaue, du mir so vertraut bist wie niemand anderes. Ich möchte so sein wie du. Ich möchte von dir lernen. Die Ehrfurcht vor Gott bewegt mich zur Buße. Nicht, weil ich versuche, irgendwie damit etwas zu erkaufen, Gottes Ansehen zu erkaufen, seine Liebe zu erkaufen, das können wir nicht. Das werden wir nie schaffen. Gott liebt uns so oder so, bedingungslos. Aber aufgrund dieser so wertvollen, tiefen Liebe möchte ich ihm mein ganzes Leben geben. möchte ich mich von schändlichen Gewohnheiten abwenden? Möchte ich ein gottgefälliges Leben führen? Deshalb verbringe ich auch gerne Zeit in seiner Gegenwart. Es ist nichts, was mir schwerfällt. Es ist nichts, worüber ich mich abmühen muss oder irgendwie mit einem Murren denke, ach, jetzt muss ich schon wieder meine Bibel aufschlagen, sondern ich tue es gerne, weil ich Jesus liebe und weil ich weiß, was er für mich getan hat und weil ich weiß, dass das, was er mir gibt, mir niemand anderes geben kann. Und wenn wir gerne Zeit in seiner Gegenwart verbringen, werden wir verändert. Und die Werke, die sich dann zeigen, die geschehen dann beinahe automatisch. Menschen werden es unweigerlich wahrnehmen. Bei dir ist irgendwas anders. Bei dir ist irgendwas im Leben anders. Und die Bibel nennt das die Frucht des Geistes. Es ist ein göttlicher Charakter, der sich in uns formt. Charakterzüge, Werte, die in uns groß werden, die zunächst innerlich beginnen. In Galater 5, Vers 22 lesen wir sie. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Nun, das ist eine Veränderung, die in uns stattfindet. Und der eine hat irgendwie ein Problem in seiner Keuschheit, der andere in seiner Sanftmut, der andere in seiner Freundlichkeit. So, und Gott fängt an, in uns zu wirken und das zu verändern, zu seinem Bild, zu seinen Werten hin zu verändern. Und diese Veränderung wird nach außen hin sichtbar. Es ist dann mehr als nur ein Lippenbekenntnis, ich glaube an Gott, sondern es zeigt sich durch unser Leben, denn plötzlich wird sich auch mein Handeln der inneren Veränderung heraus verändern. Ja, also wenn ich mit Liebe und mit Friede und mit Geduld erfüllt bin, dann werde ich auch anfangen, anders über meine Mitmenschen zu reden und zu denken. Das, was mich vielleicht vorher in Rage gebracht hat, wird mich nun vielleicht viel mehr daran erinnern, dass sie auch Kinder Gottes sind und dass ich Geduld mit ihnen haben sollte, weil sie genau solche Chaoten sind, vielleicht wie ich selbst einmal war. Wenn ich mit Sanftmut erfüllt bin, dann wird so mancher Jähzorn, den wir vielleicht manchmal im Leben haben, unkontrollierte Wutausbrüche verändert werden. Wir werden ruhiger, wir werden auch da geduldiger, sanfter. Wenn wir innerlich dazu bewegt sind, in Keuschheit zu leben, dann bedeutet es, dass wir den Bereich der Sexualität als etwas Heiliges wahrnehmen, so wie es auch in Gottes Augen ist. Wir lernen darin, reiner zu leben. Und hey, in so manchem Bereich werden wir vielleicht auch Gewohnheiten aufgebaut haben. Ja, Neid kann zu einer Gewohnheit werden, schlechtes Reden kann zu einer Gewohnheit werden, Jähzorn kann zu einer Gewohnheit werden, auf irgendwelche Seiten zu klicken, die unmoralische Bilder zeigen, kann zu einer Gewohnheit werden. Und so manche Gewohnheit abzulegen, wird ein Kampf werden. Aber wenn die Frucht des Geistes, also diese Veränderung innen heraus bei uns passiert, dann werden wir ein Drängen innerlich haben. Ich möchte diesen Gewohnheiten nicht mehr nachgehen. Auch wenn sie jetzt ein Kampf sind. Ich möchte, dass mein Leben zeigt, dass Jesus in mir lebt. Und deswegen werde ich, so gut es geht, daran arbeiten, Gott mehr Zeit zu geben und anderen Gewohnheiten weniger. Ich werde ihnen widerstehen, ich werde Nein sagen, weil ich bin mit Jesus verbunden und ich wünsche mir, dass mein Leben sich verändert. Nun, Jakobus drückt in seinem Brief sehr deutlich aus, dass das für Wahrhalten, dass es einen Gott gibt, nicht ausreichen wird. Dass ein für Wahrhalten, eine Überzeugung der Existenz Gottes uns nicht sonderlich von so manchen Menschen da draußen unterscheidet und er sogar sagt und beschreibt, ja nicht einmal von den Dämonen. In Jakobus 2, Vers 19, da schreibt er, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Und das lesen wir in den Evangelien an vermehrter Stelle, dass wenn Jesus einen Dämon ausgetrieben hat aus einem Menschen, dass diese Dämonen bekannt haben, du bist der Sohn Gottes, und sie schauderten vor Angst. So das für Wahrhalten, das Bewusstsein, dass es Gott gibt, ja, das haben viele, das haben sogar die Dämonen. So, Jakobus bezieht sich hier mit dem, du glaubst nur, dass es einen Gott gibt, auf das sogenannte Schma Yisrael. Das war das jüdische Glaubensbekenntnis aus dem 5. Buch Mose. Es war ein Bekenntnis, dass es Gott gibt und aussagte, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Und auch wir haben unser Glaubensbekenntnis heute und wir können es rauf und runter sagen und wir können es auch so glauben. Und trotzdem, wenn wir es nur bekennen mit den Lippen, aber unser Leben ganz andere Tatsachen spricht, dann sagt er, dann wird das am Ende nicht ausreichen. Dann ist unser Glaube eigentlich gleich tot. So, Jakobus möchte hier ausdrücken, zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich dagegen will dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen auf unser Leben schauen können und ohne dass wir ihnen gesagt haben, dass wir an Jesus Christus glauben, sie dennoch einen Unterschied wahrnehmen können und dass es sie zum Nachdenken anregt, zum Fragen anregt, zur Inspiration anregt. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil wir abgehoben sind oder uns irgendwas darauf einbilden, sondern weil wir wissen, dass wir gebrochene Menschen sind, die einen Gott brauchen, der sie anleitet und an sie an die Hand nimmt und durchs Leben führt. Und das ist Demut, meine Lieben. Und ich glaube, wir sollten von viel Demut erfüllt sein, wenn wir wissen, dass Jesus es besser weiß als wir und dass wir seine Anleitung brauchen. Und noch einmal möchte ich betonen, damit ist kein religiöses Leben gemeint, denn Jesus ging sehr scharf mit den Pharisäern und Schriftgelehrten ins Gericht, wenn es um ihr Verhalten ging. Immer wieder prangerte er an, dass ihre Taten nicht ihrer Herzenshaltung entsprachen. Ja, sie gaben Almosen den Armen und leisteten irgendwelche gute Hilfe, aber sie taten es nicht aus der Herzenshaltung heraus, dass sie wirklich gütig und barmherzig waren, sondern sie taten es nur, damit Menschen es sehen und sie Ansehen bekamen. Ja, sie posaunten laut heraus, oh, wir beten laut und wir fasten. Aber es war nicht ihre innere, hingebungsvolle Art gegenüber Gott, sondern auch da, es war nur ein zur Schau stellen, damit sie gutes Ansehen genossen. Nein, Jakobus möchte sagen, und auch Jesus und die anderen Apostel, die sich damit einklinken, dass Nachfolge bedeutet, dass wir innerlich unsere Herzenshaltung verändern lassen und das, was sich nach außen hin zeigt, eine Folge dessen ist, was Jesus in uns bewirkt hat. Kein Vortäuschen, keine Heuchelei, keine heilige Maske, kein frommes Gesicht, was wir aufsetzen, aber sobald keiner mehr hinschaut, bröckelt diese Fassade, sondern sie ist konstant, sie wird mit Ausdauer gelebt. Egal, ob jemand hinschaut oder nicht, ich meine, Gott schaut immer hin. Und so sollten wir eigentlich immer Ehrfurcht haben. Wahrer Erlösungsglaube ist lebendig, er ist aktiv, er ist von Taten geprägt. Er bekennt Jesus nicht nur als Retter, er ist unser Retter und auch das ist wirklich wertvoll. Er ist unser Retter, aber er ist auch unser Herr, dessen Autorität und Leitung wir uns fügen. Und ich glaube, dass in unserer westlichen Welt und gerade in meiner Generation dieses, sich einer Autorität zu fügen, doch von vielen als sehr schwierig angesehen wird. Wir leben in einer selbstbestimmten Gesellschaft, von dem man nachsagt, wir lassen uns von niemandem mehr etwas sagen. Und ja, tatsächlich, auch in unsere christlichen Kreise schleicht es sich ein, dass wir auch der Meinung sind, auch Gott müsste uns nicht mehr alles sagen. Aber eben da stelle ich dann tatsächlich unser Lippenbekenntnis in Frage, dass wir Gott nachsagen, er weiß alles. Denn wenn wir aussagen, er weiß alles, ihr Lieben, dann stelle ich mich Gottes Autorität gerne zur Verfügung. Dann sage ich, Herr, wenn du es besser weißt, auf jeden Fall gebe ich mich deiner Leitung ganz hin. Wenn er der beste Mentor, Lebensratgeber, ja der beste Herr ist, ja dann auf jeden Fall. Und so wird sich wahrer Glaube auch immer zeigen durch gute Werke. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir Vorbilder werden, dass wir eine Kirche werden, die geprägt ist von echten Nachfolgern. Ich frage mich, was könnte das für Konsequenzen für unsere Umwelt nach sich ziehen? Wenn unsere Umwelt, unsere Mitmenschen wahrnehmen, dass Jesus in unserem Leben ist. Was könnte das für die nachfolgenden Generationen bedeuten? Und so möchte ich abschließend ein Statement treffen, dass mein Glaube nicht nur Intellektuelles für Wahrhalten ist, dass es Gott gibt. Es ist nicht nur die Überzeugung seiner Existenz. Es ist ein tiefes Vertrauen darin, dass sein Ratschluss die beste Lebensanweisung ist, die ich bekommen kann. Und deshalb bin ich gerne gehorsam, weil ich nicht nur an Gott glaube, sondern weil ich Gott glaube. Nicht nur, weil ich an Gott glaube, sondern weil ich ihm glaube, dass seine Worte wahr sind und dass seine Worte Worte ewigen Lebens sind. Dass das, was er spricht, das Potenzial hat, mich zu heilen, mich wiederherzustellen, meine Familie wiederherzustellen, mir Vergebung zu schenken, mir Umkehr zu schenken. Wisst ihr, ich halte nebenberuflich, neben dem Gemeindedienst, Reden für Beerdigung. So bin ich oft mit ganz unterschiedlichen Menschen konfrontiert, die in einer sehr sensiblen Phase ihres Lebens stehen, nämlich der Phase, wo sie jemanden Geliebtes verlieren. Manchmal, weil einfach die Zeit altersbedingt gekommen ist, aber manchmal auch aus tragischen Gründen, wie Unfall oder Krankheit oder auch Suizid. Und so manches Mal sitzen Menschen da, die sehr verbittert über das Leben sind und die Dinge nicht verstehen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, eigentlich 80% der Fälle, wo ich mit Menschen, mit Familien zu tun habe, denn das sind keine christlichen Familien, denn ich stelle mich Menschen zur Verfügung, die aus der Kirche ausgetreten sind und somit kein Pastor aus der Staatskirche mehr die Rede hält oder die Predigt hält, sondern das macht dann ein freier Redner und das bin dann in dem Fall ich. Da bin ich mit Menschen konfrontiert, die nichts mit Glauben am Hut haben. Und in 80% der Fälle wird mir gesagt, wir wollen nicht, dass Verwandter XY in dieser Rede genannt wird, weil wir haben schon seit Jahren Krieg, Streit und deswegen ist die Person für mich ausradiert. Ich möchte nicht, dass die Person überhaupt erscheint. Und manchmal sind das Eltern-Kind-Beziehungen. Manchmal geht es um Geschwister, manchmal um die Enkelkinder. Und es bricht mir das Herz, weil ich sehe, dass Menschen in tiefer Unvergebung und auch Verbitterung gegenüber einander leben. Und ich mache ihnen keinen Vorwurf, denn ihnen fehlt der Glaube an Jesus Christus und ich versuche, so gut es geht, da Licht zu sein. Aber ich denke mir manchmal, wow, wir als Christen, wir haben diesen Zugang zu Jesus, der uns Wiederherstellung schenkt, der uns so gute Lebensanweisungen schenkt, damit wir nicht in diesen Situationen landen. Und ich weiß, dass so manche Lebenssituation nicht unbedingt immer uns geschuldet ist, dass sich auch bei uns Verwandte abwenden, weil sie nicht mit dem Herrn unterwegs sind. Aber es hilft uns dabei, unser Herz reinzumachen. Und dass wir Vergebung zusprechen können. Und dass wir am Ende unseres Lebens, wenn wir kurz vor unserem letzten Atemzug da sind, dass wir auf unser Leben schauen und sagen können, es war ein gutes Leben. Ich bin mit Jesus gegangen. Ich habe, und die Bibel nennt es, ich habe meinen Lauf vollendet. Es war ein Lauf von Ausdauer. Es war nicht immer leicht. Aber der Herr hat mir Kraft gegeben und ich bin seinen Ratschlüssen gefolgt. Und deswegen darf ich jetzt wissen, das Vertrauen hat sich gelohnt. Es hat mir innerlichen Frieden gegeben. Es hat mich innerlich mit Liebe und mit Güte erfüllt. Und so darf ich jetzt mit einem versöhnten und friedlichen Blick auf mein Leben zurückschauen. So lasst uns unser Leben vor Augen haben, was wir noch führen werden. Alle Herausforderungen, durch die wir noch gehen und wissen, Gott wird mit uns an unserer Seite sein. Er wird uns hindurchführen. Und wir möchten am Ende sagen können, ich habe meinen Glauben lebendig gelebt. Und Menschen können mir nicht nachsagen, dass sie Jesus nicht in meinem Leben gesehen hätten, denn er hat gute Werke mit sich gebracht. Und ich möchte gemeinsam für uns beten. Und lasst uns doch gerne dazu aufstehen und eine aufrichtige Haltung vor Gott einnehmen. In diesem Moment ihm auch unser Leben noch einmal ganz neu darbringen. Und ich glaube, dass viele unter uns sind, die schon einen langen Lauf mit Jesus gehen. Ich habe da großen Respekt vor und schaue mit sehr viel Ehre darauf. Und ich freue mich, dass wir miteinander unterwegs sind und dass wir voneinander lernen können, von den guten Geschichten, die Jesus schon in unserem Leben geschrieben hat. Und auch glaube ich, dass es immer wieder wichtig ist, diesen Entschluss für sich immer wieder neu, eigentlich jeden Tag aufs Neue zu treffen. Herr, auch heute gehe ich den Tag wieder mit dir und ich werde an dir festhalten und der Feind wird keine Möglichkeit haben, mich aus deiner Hand zu reißen. Kein Schicksalsschlag. Keine unerwartete schlechte Nachricht. Nein, ich möchte fest in dir verwurzelt sein. Mein Leben lang. So, Herr, hier sind wir, versammelt vor deinem Thron. Und Jesus, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Wir schauen mit so viel Staunen auf dich. Herr, du begeisterst uns. Was du getan hast, das ist mit nichts anderem jemals gleichzusetzen. Und Herr, wir können nur das Mindeste tun. Und das ist, dir unser Leben auszuliefern. Nach deinen Ratschlüssen zu leben. Herr, wir wollen mit dir gemeinsam durchs Leben gehen. Herr, alle von uns haben unterschiedlichste Vergangenheiten, Geschichten. Aber Herr, du bist der Herr unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart und unserer Zukunft. Und so komm du in unsere unterschiedlichsten Lebensgeschichten hinein und form du deine Geschichte daraus. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du unsere Biografie schreibst, dass du den Stift in die Hand nimmst und dass da, wo wir manchmal gedacht haben, wir wüssten es besser oder wir verlassen uns auf uns selbst, weil wir dann vielleicht irgendwas verpassen könnten, wenn wir uns auf dich verlassen, Herr, dass wir uns von diesem Irrglauben abwenden und uns auf diese wahre Bedeutung des Wortes Glaube verlassen, und zwar, dass wir dir vertrauen, dass wir uns auf dich verlassen und das in einer Treue, in einer Ausdauer. Herr Jesus, wir wollen uns niemals von dir abwenden. Das ist das, was wir dir heute Abend oder heute an diesem späten Nachmittag zusprechen, Herr, dass du wirklich unser Herr wirst in jedem Lebensbereich. Komm du hinein, verändere du uns und wir wollen dir immer ähnlicher werden, Herr. Wir lieben dich aus ganzem Herzen. Wir lieben dich. Amen.